Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und Österreich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es grüßt Sie Ines Münch. In der Fastenzeit betrachten wir eine fünfteilige Reihe über die Passion Christi aus Sicht des Johannesevangeliums. Eingeladen dazu haben wir Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos aus Benediktbeuern. Er ist Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Sendung, Pater Weber.
Ja, grüß Gott.
Diese Sendung ist jetzt bereits der zweite Teil über die Passion Christi aus Sicht des Johannesevangeliums. Können Sie für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, eine kurze Zusammenfassung geben?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gestern in unserer ersten Meditation über die Johannespassion gleichsam als Einleitung die Fußwaschung und den Verrat des Judas betrachtet. Bei der Fußwaschung haben wir gesehen, am letzten Abend vor seinem Leiden, dass es nicht mehr um die Einsetzungsworte Jesu geht, weil am Ende des ersten Jahrhunderts die Eucharistiefeier schon gang und gäbe war unter den ersten Christen. Stattdessen wird uns die Fußwaschung geschildert. Die Haltung also, mit der wir Eucharistie feiern sollen, eine Haltung der Demut, der Einfachheit. Und bei dieser Fußwaschung kommt es zu einem Ringen Jesu um das Herz des Judas. Judas, der sich auch die Füße waschen lässt, er wird nun die Seiten wechseln und er wird von Jesus auf die Seite der Hohenpriester gehen und Jesus ausliefern. Und von diesem Verrat des Judas haben wir dann auch gesprochen und wir haben gesagt, dass Judas nicht ein Schicksal ereignet hat. Einer musste ihn ja verraten sozusagen, sondern dass Judas ganz vorsätzlich zum Handlanger, zum Gehilfen des Satans wurde. Denn Jesus sagt im Markus-Evangelium über ihn, für ihn wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Das Thema unserer zweiten Meditation heute lautet die Gefangennahme Jesu in Gethsemane und das Verhör vor Hannas. Damit beginnt im 18. Kapitel des Johannesevangeliums die eigentliche Passionsgeschichte. Bevor wir uns nun diesem Thema zuwenden, möchte ich Ihnen in aller Kürze die Passionsgeschichten der ersten drei Evangelisten skizzieren, um dadurch den Unterschied zu Johannes besser verstehen zu können. Die Leidensgeschichten gehören zum ältesten Bestandteil der Evangelien, gehören zum ältesten Bestandteil der Botschaft Jesu. Denn im Zentrum der urchristlichen Verkündigung standen von Anfang an Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Den ältesten Passionsbericht verdanken wir dem Evangelisten Markus. Ihm geht es nicht darum, einfach nur historische Fakten zu erzählen, sondern ihm ist daran gelegen, dass Gottes Heilshandeln am Menschen deutlich wird. Das ganze Markus-Evangelium, so können wir sagen, ist auf die Passion hingeordnet. Schon im 8. Kapitel sagt Jesus sein Leiden voraus, obwohl dieses Leiden erst mit dem 14. Kapitel einsetzt. Markus zeigt Jesus in seiner Menschlichkeit, mit seinen Affektreaktionen. Jesus zürnt, er zittert, er zagt. Im Mittelpunkt steht also ein erniedrigter, ein verspotteter Messias. Apokalyptische Züge weisen auf die weltgeschichtliche Wende hin. Ihr werdet dem Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Das deutlichste Zeichen ist das Zerreißen des Tempelvorhanges als Wirkung des Todes Jesu. Dieser Tempelvorhang zerreißt von oben nach unten. Er wird also gleichsam von Gott her vollzogen. Dieses Zerreißen bedeutet das Ende der bisherigen Kultordnung, das Ende gleichsam des Alten Testaments. Mit Jesus spricht eine neue Heilszeit an, bricht das Neue Testament an. Und Jesus stirbt am Kreuz mit einem wortlosen Schrei. Diese apokalyptischen Zeichen weisen Jesus als den wahren Messias aus. Etwas anders berichtet der Evangelist Matthäus seine Leidensgeschichte. Sein Grundanliegen besteht darin, den Nachweis zu erbringen, dass Jesus der von Israel erwartete Messias ist. Darum zitiert er sehr häufig das Alte Testament. Man nennt diese Zitate Schrifterfüllungszitate. Seine Interpretation schließt sich eng an die Vorlage des Markus an. Auch bei ihm scheinen apokalyptische Zeichen auf, die er allerdings erweitert um Erdbeben, Spaltung der Felsen, Öffnung der Gräber, Erweckung der Toten. Wir können sagen, dass die Passionsgeschichte des Matthäus vier Charakteristika aufweist. Zunächst einmal betont Matthäus die Geschichtlichkeit der Ereignisse Jesu. Diese Geschichtlichkeit wird ausgedrückt durch das kleine Wörtchen heute. So heißt es in seiner Passionsgeschichte: Bis zum heutigen Tag heißt dieser Acker Blutacker. Und an einer anderen Stelle: Die Soldaten, die das Grab bewachten, nahmen das Geld. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Matthäus betont weiters den amtlichen Charakter der Verurteilung Jesu. Der Hohe Rat der Juden wird in seiner Zusammensetzung genau geschildert. Das Todesurteil Jesu wird ganz offiziell gesprochen. Er ist des Todes schuldig. Und schließlich wird Pilatus im Prozess ständig mit seinem amtlichen Titel erwähnt, nämlich mit Statthalter. Allerdings kommt dem Pilatus bei Matthäus nur eine Statistenrolle zu. Es gibt viele Zeugen des Geschehens, des Leidens und des Sterbens Jesu bei Matthäus. Neben den Soldaten werden auch Frauen genannt, die das Geschehen vom Weiten beobachtet haben. Am Grab halten Soldaten Wache. Und das Urteil über Jesus wird vom ganzen Volk gesprochen. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und schließlich unterstreicht Matthäus noch die Notwendigkeit des Leidens Jesu. Sein ganzer Kreuzweg steht unter einem göttlichen Muss, das heißt unter dem Willen seines Vaters im Himmel. Dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Jesus geht also völlig freiwillig in sein Leiden hinein. Von allen vier Evangelisten betont Matthäus am häufigsten den Titel König der Juden. Der Evangelist schreibt ja für seine eigenen Landsleute, also für die Juden. Es soll jeder Zweifel ausgeschaltet werden, dass die Juden wirklich wussten, dass Jesus der Messias war und dass sie ihn als Messias zum Tod verurteilt haben. Somit weist er den Führern des jüdischen Volkes die Schuld der Verurteilung Jesu zu. Es ist aber letztlich das ganze Volk der Juden, das diese Verurteilung ausspricht. Im Lukasevangelium wird die Passion Jesu wie die das Leiden eines Gerechten geschildert, im Anklang an den leidenden Gottesknecht in Jesaja Kapitel 53. Jesus ist dieser Ebed Yahweh, dieser leidende Gottesknecht, wie er beim Propheten Jesaja beschrieben wird. Die Theologie des Kreuzes wandelt sich allmählich in eine Theologie der Erhöhung. Im Unterschied zu Markus und Matthäus finden wir bei Lukas das Leiden Jesu als ein Sühneleiden für die Menschen akzentuiert. Die Heilsbedeutung wird stark hervorgehoben. Jesus vergibt dem rechten Schächer. Simon von Cyrene wird nur bei Lukas genannt. Er ist unschwer als der zu erkennen, der das Kreuz auf sich nimmt und es Jesus nachträgt. Dadurch wird Jesu Kreuz für ihn zu seinem Kreuz. Lukas sieht in Simon von Cyrene die Idealgestalt eines Christen. Auch bei Lukas können wir einige Kennzeichen seiner Passionsgeschichte herausarbeiten. Auch hier steht das Leiden Jesu unter einem göttlichen Muss, das heißt ganz unter dem Willen seines himmlischen Vaters. Zu den Emmaus-Jüngern wird der Auferstandene sagen: Musste nicht der Messias all das erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Dieses Wort mag vielleicht an den Beginn des Evangeliums erinnern, als Maria und Josef den 12-Jährigen im Tempel von Jerusalem finden Und er zu ihnen sagt: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Dass es Lukas in seinem Evangelium um das Heil der Menschen geht, wird nicht erst in seiner Leidensgeschichte betont. Denn schon bei der Geburt Jesu heißt es: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Dieses Wort Retter bezieht sich auf das Heil, das mit Jesus anbricht. So sagt der gekreuzigte Jesus zum rechten Schächer: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und an einer anderen Stelle heißt es: Andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Bei der Kreuzigung Jesu nach dem Lukasevangelium geschehen zwei Bekehrungen. Der rechte Schächer wendet sich Jesus zu und der römische Hauptmann unter dem Kreuz wird sagen: Dieser war wirklich Gottes Sohn. Beide Bekehrungen zeigen, was Rettung beim Menschen voraussetzt, nämlich dass man Gott fürchtet und ehrt. Die Schächer-Szene ist bei Lukas zentral. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Beide Schächer bilden eine Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Der eine Schächer verspottet Jesus und tritt so in die Gemeinschaft mit den spottenden Soldaten. Er lehnt die Gemeinschaft mit Jesus ab. Der andere Schächer kommt hingegen zu der Erkenntnis, dass für ihn noch nicht alles verloren ist, dass Jesus trotz seiner aussichtslosen Situation der Retter ist. Er kann sich aus der Umklammerung des Bösen befreien und tritt in Gemeinschaft mit Jesus. Hier wird deutlich, dass es für uns Menschen keine aussichtslose Situation gibt. Gerettet werden bedeutet, in Gemeinschaft mit Jesus bzw. mit Gott zu treten. Und dies ist immer möglich. Schließlich bringt Lukas noch das verzeihende Gebet für seine Henker. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier wird das Vorbild eines christlichen Sterbens betont, die Vergebungsbereitschaft und die Feindesliebe. Wir können also zusammenfassend sagen, dass Jesu Kreuzweg nach dem Lukasevangelium aufs Engste mit dem Weg des Jüngers, das heißt mit unserem Weg, verbunden ist. Und damit auch mit dem Weg der Kirche. Er ist ein Weg mit Jesus Christus. In der Dunkelheit, in der Versuchung, im Leiden, immer wird uns die tröstende Gegenwart Jesu zuteil, in der Macht seines Segens und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenden wir uns nun der eigentlichen Passionsgeschichte des Johannes in den Kapiteln 18 und 19 seines Evangeliums zu. Sie weist einen ganz anderen Charakter aus als jene bei Markus, Matthäus und Lukas. Der vierte Evangelist lässt alles aus, was demütigend ist für Jesus, schmerzlich und tragisch. Eigentlich leidet Jesus in der Johannespassion überhaupt nicht. Er wird auch an keiner Stelle verurteilt. Dagegen stellt Johannes alles ans Licht, was in der Passion schon das österliche Licht aufleuchten lässt. Die Leidenstheologie des Johannes wird hier zu einer Erhöhungs- und Verherrlichungstheologie. So wie in der Antike die Könige über ihr Volk erhöht wurden, wird nun Jesus am Kreuz erhöht. Auch er ist ein König, allerdings ein König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Nicht weniger als 12-mal wird er als König genannt. Schon beim Einzug in Jerusalem wird er als König von Israel begrüßt. Er ist wahrhaft ein König, allerdings ein König, dessen Thron das Kreuz sein wird. Jesus herrscht vom Kreuz herab. Darum wird er von dort alle an sich ziehen. Die Dornenkrönung Jesu wird nicht zu einer Verspottungsszene, nicht als Demütigung und Schmerz, sondern wie ein Krönungsereignis geschildert. Seht, das ist euer König. Und auf der Tafelinschrift über dem Kreuz wird zu lesen sein, Jesus von Nazareth, König der Juden. Im Johannesevangelium wird der Kreuzweg Jesu gleichsam zu einem Siegeszug. Es gibt kein Straucheln, kein Fallen, sondern er wird nur mit einem einzigen Satz erwähnt. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Schädelstätte. Genau dort, wo Johannes Jesus als den Geächteten, als den Erniedrigten schildern müsste, nämlich am Kreuzweg, genau diesen Kreuzweg lässt Johannes aus und sagte nur, erwähnte nur mit einem einzigen Wort. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Schädelstätte. Wenden wir uns nun dem ersten Abschnitt der Johannespassion zu, der Gefangennahme Jesu in Gethsemane. Ich lese Ihnen zunächst den heiligen Text vor. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer, und sie kamen mit Fackeln, Laternen und Waffen dorthin. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, er ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, er zog es und schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich in etwa nicht trinken? Soweit der heilige Text. Schon in diesem ersten Abschnitt der Johannespassion wird Jesus uns als der souveräne Herr der Situation geschildert. Nichts wird hier gesagt von einem angsterfüllten Gebet Jesu im Ölgarten. Nichts wird gesagt von seinem Schweiß, das wie Blut zur Erde fiel. Nichts wird gesagt von einem Judaskuss. Vor Jesus, dem Machtlosen, weichen die Machthaber, nämlich die Soldaten, zurück. Die johannische Darstellung weicht also erheblich von den Synoptikern, also von Matthäus, Markus und Lukas, ab. Jesus wartet nicht, bis die Soldaten und die Diener des hohen Priesters auf ihn zugehen, sondern er geht ihnen entgegen. Jesus ist eigentlich nur zum Ölberg gegangen, um sich von ihnen festnehmen zu lassen. Die Gestalt des Judas wird bei Johannes einfach der Verräter genannt. Bei den synoptischen Evangelisten heißt er immer einer der Zwölf. Verraten, dieses Wort heißt im Griechischen Paradidonai. Und wörtlich übersetzt heißt Paradidonai, sich von jemandem wegbewegen. Wenn wir uns von Jesus wegbewegen, dann verraten wir ihn. Im Markus-Evangelium heißt es, Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist genau der Zeitpunkt, der Judas sich von Jesus wegbewegt. Der Judas die Seiten wechselt. Der Judas Jesus verrät. Er verfällt der Macht der Finsternis. Nun prallen Licht und Finsternis aufeinander. Die Macht der Liebe und die Macht des Hasses. Wahrheit und Verrat. Bei der Gefangennahme Jesu kommt Judas lediglich eine Statistenrolle zu. Jesus wird nicht gegen seinen Willen gefangen genommen, sondern er lässt sich gefangen nehmen. Darum fehlt hier auch der Vorwurf Jesu, die Soldaten seien gegen ihn wie gegen einen Räuber ausgezogen. Jesus ist alles andere als ein gebrochener, als ein verurteilter Mensch. Er beherrscht die Lage, er ergreift die Initiative. Nicht der Anführer der römischen Soldaten erteilt Befehle, sondern Jesus macht dies, tut dies und lasst jenes. Schauplatz der Gefangennahme ist Gethsemane, zu Deutsch Ölkelter. In diesem Ölgarten stand eine große Ölpresse, die die Juden benützten, wenn sie größere Mengen von Oliven pressen wollten. Jeder Haushalt hatte eine kleine Ölpresse für den täglichen Bedarf zu Hause. Für größere Vorräte aber diente die Ölpresse in Gethsemane. In diesem Garten beginnt also die johannäische Passionsgeschichte. Ist mit diesem Garten eine Anspielung auf den Paradiesgarten zu sehen, wo die Schuld von Adam und Eva das Böse in die Welt gebracht hat? Hier wiederum in einem Garten beginnt die Heilsgeschichte durch die Erlösung, die Jesus in seinem Leiden verwirklichen wird. Der Zusammenprall zwischen Gut und Böse ist symbolhaft in diesem Gegensatzpaar Paradiesgarten, Ölgarten zu sehen. Im ersten Garten begegnen Adam und Eva der Schlange, im zweiten Garten begegnet Jesus dem Judas Iskariot, in den der Satan gefahren ist. Und noch eine weitere Parallele ist zu sehen. In einem Garten beginnt die johannäische Passionsgeschichte, in einem Garten wird sie auch enden. Denn bei der Grablegung Jesu wird es heißen, an dem Ort, wo man Jesus gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden setzten sie Jesus dort bei. Zu Beginn unseres Abschnittes heißt es, nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Kidron. Diese Ortsangabe ist sehr präzise. Jesus überschreitet mit den Seinen jene tiefe Talschlucht, die den Ölberg von Jerusalem trennt und die den hebräischen Namen Kidron trägt. Kidron heißt auf Deutsch Schwarztrübe. So gelangt er in den Garten, in den Ölberg hinein. Da das Kidrontal nur in den Wintermonaten Regenwasser führt, heißt dieser Bach bei Johannes richtigerweise auch Winterbach. Judas kannte diesen Garten als regelmäßigen nächtlichen Aufenthaltsort Jesu. Hier in diesem Garten Gethsemane stehen sich nun zwei sehr unterschiedliche Gruppen gegenüber. Auf der einen Seite Jesus und seine Jünger, auf der anderen Seite Judas und die Soldaten. Nun kommt es zur Konfrontation. Das Verhaftungskommando setzt sich aus einer Kohorte sowie aus Knechten der hohen Priester und Pharisäer zusammen. Umstritten sind beide Gruppen. Kohorte, das war eine römische Abteilung. Sollen wirklich Römer an der Verhaftung Jesu beteiligt gewesen sein? Historisch ist das kaum möglich. Ein solches gewaltiges Militäraufgebot für die Verhaftung einer einzelnen Person ist höchst unwahrscheinlich. Vielleicht möchte Johannes damit zum Ausdruck bringen, dass der ganze Kosmos, die ganze Welt Jesus ablehnt und hasst. Bisher waren die Repräsentanten der Welt nur die Juden gewesen. Nun aber, zum erstmöglichen Zeitpunkt, lässt der Evangelist die gottfeindliche Welt in ihrer ganzen Größe auftreten, nämlich Juden und Römer sind der Kosmos. Juden wie Römer, die ganze gottabgewandte Welt. Sie sind die Gegner und Feinde Jesu, die sich zu seiner Vernichtung aufmachen. So lässt Johannes schon bei der Verhaftung Jesu die Römer an die Seite der Juden treten. Auch die zweite genannte Gruppe, die Gerichtsdiener der hohen Priester und Pharisäer, können der historischen Wirklichkeit nicht entsprechen. Da es sich bei der Verhaftung Jesu um einen offiziellen Akt des Hohen Rates gehandelt hat, können die Diener nicht von den hohen Priestern und Pharisäern geschickt worden sein, sondern sie können nur von den drei Parteien, die den Hohen Rat bilden, geschickt worden sein, nämlich von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Nun fällt aber auf, dass die Schriftgelehrten und die Ältesten nie im vierten Evangelium vorkommen. Johannes erwähnt sie gar nie. Für ihn sind sie die eigentlichen Gegner Jesu, sind die hohen Priester und die Pharisäer. Alle anderen politischen und religiösen Gruppierungen und Parteien spielen im Johannesevangelium keine Rolle.
Heute geht es in der Spiritualität in einem zweiten Teil um die Passion Christi aus Sicht des Johannesevangeliums. Wir hören nun weitere Gedanken von Pater Dr. Josef Weber.
Hier im Garten Gethsemane, verehrte Hörerinnen und Hörer, wird Jesus nun einen zweifachen Dialog führen. Er wird zunächst mit seinen Gegnern reden, mit den Soldaten, und dann wird er für die Seinen eintreten und ein Wort an Petrus richten. Johannes legt Wert auf die Feststellung, dass es Jesus selber ist, der seinen Gegnern entgegentritt und das Gespräch mit der Frage beginnt: Wen sucht ihr? Die Reaktion der Gegner ist ein Zeichen der Verwirrung, ein Zeichen der Ohnmacht. Sie fallen zu Boden. Sie nehmen gleichsam die Haltung der Anbetung ein. Dies ist ihre Antwort auf die göttliche Macht Jesu. Judas, der Verräter, er spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Er ist nur noch Statist. Seine Aufgabe bestand lediglich darin, die Soldaten zu dem Ort zu führen, an dem sie Jesus finden können. Auch die Soldaten können von sich aus nichts machen. Jesus liefert sich selber seinen Gegnern aus. So macht bereits diese erste Szene der Passion deutlich, dass Jesus immer Herr des Geschehens ist und dass die Freiwilligkeit seines Leidens durch nichts beeinträchtigt werden kann. Jesus sagt zu den Soldaten: Ich bin es. Diese Antwort erinnert an die sogenannten Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Meist sind sie mit einem Bildwort verbunden. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der wahre Weinstock. Indem Jesus zu den Soldaten sagt, ich bin es, offenbart er sich ihnen als der wahre Messias. Es ist eine Selbstoffenbarung Jesu. In dieser Antwort liegt ein hoheitsvoller Klang. Hier schon bei der Verhaftung möchte der Evangelist die göttliche Majestät der Person Jesu aufleuchten lassen. Was hier in Erzählungsform ausgesagt ist, das fasst Johannes in seinem ersten Brief theologisch wie folgt zusammen. Ihr wisst, dass Jesus erschienen ist, um die Sünde hinwegzunehmen, und er selbst ist ohne Sünde. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Kosmos, das heißt die ganze Welt, steht nach Johannes unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Aber der Sohn Gottes ist gekommen, um seine Macht zu zerstören. Er nimmt seinen Platz ein und wird König der Seinen sein. Den zweiten Dialog führt Jesus mit den Seinen, respektive mit Petrus. Im letzten Teil der Gartenszene lassen sich noch einmal zwei Momente unterscheiden. Jesu Wort in Bezug auf seine Jünger und die Anrede an Petrus. Betrachten wir diesen Abschnitt nun etwas genauer. Nach dem letzten der drei Ich bin es fügt Jesus hinzu, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Jesus selber sorgt also dafür, dass keine Verwechslung vorkommt. In keinem Augenblick verliert Jesus die Überlegenheit. Sogar hier bei seiner Verhaftung, in dieser Stunde erweist er sich als der gute Hirt für die Seinen, der dafür sorgt, dass seinen Jüngern nichts Böses geschieht. Wenn er mich sucht, dann lasst diese gehen. Johannes erwähnt keine Flucht der Jünger. Das Eintreten Jesu für die Seinen scheint einen tieferen Hintergrund zu haben. Wären die Jünger zu diesem Zeitpunkt in Todesgefahr gewesen, so hätte dies auch ihr geistliches Verderben bedeutet. Denn zum Martyrium waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht fähig. Jesus errettet die Seinen aus einer leiblichen Gefahr, dies aber im Hinblick auf ein weit höheres Gut, nämlich auf ihr geistliches Heil. Unwillkürlich denkt man hier wiederum an den ersten Johannesbrief, in dem es heißt: Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Jesus beschützt also die Seinen. Er ist der gute Hirt, der sich bis zum Schluss um das Leben und die Unversehrtheit seiner Jünger kümmert. Hier erfüllt sich auch ein Wort Jesu aus seinen Abschiedsreden. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Die Verse 10 und 11 schildern nun den Versuch, Jesu Festnahme zu verhindern. Johannes bemerkt dieses Geschehen mit auffallender Genauigkeit. Der Diener des hohen Priesters, er heißt Malchus, Petrus haut ihm das rechte Ohr ab. Jesu Reaktion ist ein Vorwurf an Petrus und die Aufforderung, das Schwert in die Scheide zu stecken. Dadurch soll die Wehrlosigkeit, die Gewaltlosigkeit Jesu hervorgehoben werden. Und daran schließt sich abschließend das Wort: Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich in etwa nicht trinken? Obschon Jesus auch bei den Synoptikern seine völlige Unterwerfung unter den Willen des Vaters ausdrückt, bittet er bei diesen doch zuerst, der Kelch möge an ihm vorübergehen. Bei Johannes steht die Bereitschaft, den Kelch zu trinken, im Vordergrund. Der stürmische, eigenwillig dreinschlagende Petrus wird durch Jesus belehrt, dass der Wille des Vaters über allem steht. Mit der nachdenklich stimmenden Frage Jesu: Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn etwa nicht trinken? Beendet Johannes die von ihm meisterhaft gestaltete Gefangennahme Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, es folgt nun ein zweiter Teil, nämlich das Verhör vor Hannas. Nach seiner Gefangennahme im Garten wird Jesus nicht wie bei den Synoptikern zum Verhör vor den hohen Priester Kaiaphas geführt, sondern zu dessen immer noch einflussreichen Schwiegervater und ehemaligen hohen Priestern Hannas. Bei ihm allerdings findet kein gerichtlicher Prozess statt, sondern Hannas befragt Jesus ganz allgemein über seine Jünger und über seine Lehre. Hören wir zunächst wieder den heiligen Text. Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohen priesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte auch Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem hohen Priester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Nein. Einer von den Dienern des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, bieten eine ausführliche Beschreibung des jüdischen Prozesses vor dem hohen Priester Kaiaphas. Hier vor Kaiaphas wird Jesus ausdrücklich zum Tod verurteilt. Den hohen Priester Hannas erwähnen sie mit keinem Wort. Warum, so fragen wir, wird Jesus im Johannesevangelium zu Hannas und nicht zu Kaiaphas geführt? Weil Jesus bei Johannes überhaupt nicht verurteilt wird. Es wird kein Todesurteil über ihn gesprochen. Darum klammert er Kaiaphas aus und erwähnt dafür Hannas, der vom Jahre 6 bis zum Jahre 15 hoher Priester war und von den Römern abgesetzt wurde. Allerdings galt er bei den Juden als große Persönlichkeit, als weiser Ratgeber. Man konnte sich an ihn wenden, wenn man in Not war. Hannas war bei allen Juden geachtet, obwohl er keine politische und keine rechtliche Macht hatte. Alle nachfolgenden hohen Priestern entstammten seiner Familie, was von Kaiaphas ja ausdrücklich gesagt wird. Johannes geht es also nicht um einen historischen Bericht, sondern um eine theologische Interpretation des Leidens Jesu. Er hält sich an den Rahmen der Überlieferung, weil für ihn der Christus des Glaubens kein anderer ist als der historische Christus. Im Verhör vor Hannas geht es nicht um eine Verhandlung. Es treten keine falschen Zeugen auf. Das Wort vom Tempelbau spielt keine Rolle. Auch nicht die Frage des hohen Priesters nach seinem Messiasanspruch. Das Verhör kreist lediglich um die beiden Themenbereichen Jünger und Lehre. Wer sind Jesu Jünger und was hat er gelehrt? Vielleicht hat der Evangelist Johannes hier die aktuelle Situation der johannäischen Gemeinden im Blick, die durch jüdische Behörden verdächtigt, Verhören unterworfen und verfolgt werden. Die Orte, wo Jesus gelehrt hat, sind genau angegeben. In der Synagoge und im Tempel. Im vierten Evangelium lehrt Jesus tatsächlich entweder in der Synagoge von Kapharnaum oder im Tempel von Jerusalem. Bei den Synoptikern lehrt er in freier Landschaft, auf einem Hügel, in der Ebene oder vom Boot aus. Nichts von all dem findet sich bei Johannes. Jesus lehrt nur an den Orten, wo die offizielle Liturgie der Juden stattfindet, wo alle Juden zusammenkommen. Noch ein weiterer Aspekt wird hervorgehoben. Jesus hat nicht im Geheimen geredet, sondern immer offen vor der ganzen Welt. Was besagt das? Zur Welt kann nur einer reden, der sich außerhalb oder oberhalb der Welt befindet. Diese Redeweise kommt im vierten Evangelium öfters vor. Am deutlichsten heißt es in Kapitel 8, Vers 26, was ich vom Vater gehört habe, das sage ich der Welt. Jesus kommt also vom Vater her, als Träger einer Botschaft an die Welt. Er ist der Offenbarer des Vaters für die Welt, aber er ist nicht von der Welt. Im Verhör vor Hannas wird die Weigerung des Menschen, Jesus als Messias anzuerkennen, in zweifacher Weise dargestellt. In der Ohrfeige durch einen der Diener und in der geschichtlichen Verleugnung des Petrus. Die Ohrfeige des Dieners wird durch zwei Worte Jesu eingerahmt. Das Wort an Hannas heißt: Ich habe ihm in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und das Wort an den Diener heißt: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Alle übrigen Beleidigungen, die die Synoptiker schildern, übergeht Johannes ganz und gar. Bei ihm kommt nur die Ohrfeige und später die Dornenkrönung vor. Was bedeutet diese Ohrfeige? Sie ist weniger eine Zufügung eines Schmerzes oder die verächtliche Demütigung dessen, der sie erhält. Wenn sie bei Johannes die einzig Jesu zugefügte Schmach ist, dann muss damit ein besonderes theologisches Ziel verfolgt werden. Jesus hat offen vor aller Welt geredet. Darum fragte der Diener: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es mir doch nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Diese Antwort steht in enger Beziehung zu der Frage, die Jesus an Hannas richtet: Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich gesagt habe, was ich geredet habe. Damit ist die Offenbarung Jesu während seines öffentlichen Lebens hier im Palast des ehemaligen hohen Priesters Hannas ins Licht gestellt. Hannas aber und der Diener, zwei Juden, werden zum Symbol für die Juden schlechthin, die ihre Zustimmung zur Offenbarung Jesu verweigern. Damit wird der theologische Sinn dieser Szene klar. Im Palast des Hannas, also drinnen, erfährt Jesu eine völlige Ablehnung durch die Ohrfeige des Dieners. Außerhalb des Palastes erfährt Jesus nun eine völlige Ablehnung durch die Leugnung des Petrus. Petrus leugnet dreimal, der Jünger dessen zu sein, der drinnen verhört wird. Markus und Matthäus haben diese Leugnung in den Palast des Kaiaphas verlegt. Sie erzählen sie viel brutaler. Petrus schwört, er hat mit diesem Menschen nichts zu tun. Er stößt Verwünschungen aus. Diese Heftigkeiten fehlen bei Johannes. Es fehlen auch die bitteren Tränen, die Petrus als Zeichen seiner Reue weint. Johannes begnügt sich mit der Tatsache, Petrus leugnet, ein Jünger Jesu zu sein. Die Ablehnung der Menschen konkretisiert sich hier in einem einzigen Jünger. Was die Ohrfeige drinnen symbolisch darstellt, erhält draußen geschichtliche Gestalt durch die Verleugnung des Petrus. Zusammenfassend können wir also sagen: Jesus, der uns seinen Vater im Himmel offenbart hat, wird von den Menschen völlig abgelehnt. Bei Johannes ist diese Ablehnung ausgedrückt durch die Ohrfeige des Dieners und durch die Leugnung des Petrus, ein Jünger Jesu zu sein. Abschließend können wir uns noch fragen: Warum verschweigt Johannes den jüdischen Prozess vor Kaiaphas? Den hat er doch sicher gekannt. Nun, dieser Prozess ist eine Verurteilung, ist eine Entehrung Jesu. Dies wird besonders deutlich, als Kaiaphas die Juden fragt: Was ist eure Meinung? Und die Juden antworten darauf: Er ist des Todes schuldig, er muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen: Du bist doch ein Prophet, sag, wer hat dich geschlagen? So So berichtet uns Matthäus den Prozess vor Kaiaphas. Johannes betrachtet das Gericht aus theologischer Sicht. Nach ihm wird nicht Jesus verurteilt, sondern das jüdische Volk verurteilt sich selber, indem es Jesus und seine Lehre ablehnt. So spielt sich auf theologischer Ebene genau das Gegenteil von dem ab, was auf der geschichtlichen Ebene vor sich geht. Während historisch im jüdischen Prozess Jesus verurteilt wird, aber das interessiert Johannes nicht, erfolgt theologisch das Umgekehrte. Im Prozess vor Pilatus wird dies noch viel klarer zum Ausdruck kommen, wenn Pilatus zu den Juden sagt, da ist euer König, sie aber schreien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Die Gründe, warum Johannes den jüdischen Prozess nicht berichtet, liegen somit auf der Hand. Er hat für Johannes überhaupt keine Bedeutung. Durch ihre Verurteilung Jesu sprechen die jüdischen Autoritäten sich selber das Gericht. Diese Schau entfernt uns weit vom synoptischen Bild des Gerichtes. Ja, wir können sogar sagen, hier wird das Endgericht der Welt vorweggenommen. Wie hier das jüdische Volk sich selber verurteilt, wird im Endgericht jeder Mensch sich selber verurteilen. Denn Jesus sagt, wer glaubt, ist gerettet, wer nicht glaubt, wird verurteilt, das heißt, verurteilt sich selber. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane und das Verhör durch Hannas meditiert. In unserer dritten Sendung sprechen wir über den Prozess Jesu vor dem römischen Statthalter Pilatus. Dies wird das Herzstück der johannäischen Passionsgeschichte sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Passion Christi aus Sicht des Johannesevangeliums, das war heute der zweite Teil einer fünfteiligen Reihe bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern hat uns diesen Vortrag gehalten. Und damit sind wir jetzt auch an das Ende der Sendung angekommen. Für alle, die ihn gerne noch einmal hören möchten, wir gehen direkt auf unsere Internetseite unter www.horeb.org und laden sich diese Sendung herunter. Pater Weber, zum Schluss der Sendung dürfen wir Sie noch um den priesterlichen Segen bitten.
Gerne. Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig. Er halte alles Unheil von euch fern, er schenke euch seinen Frieden. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch, beschütze euch und bewahre euch in seiner Liebe der allmächtige und allgütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Weber, und vergelt's Gott, alles Gute nach Benediktbeuern.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Auf Wiederhören, sagt Ines Münch.